شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Mit der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala und dem Segen der Ahlul Bayt salatullahi wa salamu alayhim starten wir inshallah heute eine neue Vortragsreihe über den Tod, das Grab und die Wiederauferstehung. Und in Wirklichkeit war das ein Wunsch von vielen Geschwistern, dass wir diese Vortragsreihe starten. Und ich habe es auch schon vor einigen Jahren vielen Geschwistern versprochen, dass wir so eine Vortragsreihe starten. Und vor allem in den letzten Monaten und Wochen haben viele Brüder und Schwestern geliebte Personen verloren, die ihnen sehr nah stehen verloren, wie Großväter, Großmütter, Väter, Mütter, Onkel, Tanten, Geschwister und so weiter. Und natürlich fragt man sich dann an dieser Stelle, was passiert denn mit dem Toten? Was passiert mit meinem Vater? Was passiert derzeit mit meinem Großvater? In welchem Zustand befindet er sich? Wie erlebt er gerade sein Grabdasein? So wie wir jetzt hier sitzen und reden, was macht er denn gerade zu dieser Stunde? Welche Stufen durchlebt seine Seele? Wie funktioniert die Befragung im Grab? Wie ist allgemein das Leben im Grab und so weiter? Und diese Fragen fängt man natürlich an, sich zu stellen und zu sagen, wie ergeht es meinem Großvater jetzt derzeit? Und aus diesem Grund starten wir inshallah diese Vortragsreihe, um dieses Thema weiter und näher zu beleuchten. Und wir widmen inshallah diese Vortragsreihe der Seele all dieser Verstorbenen, all dieser geliebten Menschen, die von uns gegangen sind. Und deshalb rezitieren wir inshallah zu Beginn dieser Vortragsreihe die Sura Al-Fatiha für die Seele des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, für die Seelen der Ahlul Bayt sallallahu alaihim, für die Märtyrer des Islams, für die Märtyrer der Islamischen Republik, vor allem die Märtyrer des 3. Januars und der neue glückliche Märtyrer Dr. Haj Mohsen Fakhrizade, der vor einigen Tagen durch einen tödlichen Anschlag ermordet wurde, sowie für die Seelen unserer Verstorbenen. Und inshallah auch für die Seele meines verehrten Vaters, die Sura Al-Fatiha mit dem Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Und in Wirklichkeit macht man sich über den Tod erst dann Gedanken, wenn eine nahe Person verstirbt. Wenn der eigene Vater, die eigene Mutter, die Großeltern, Tante, Freund und so weiter, wenn diese sterben, fängt man an, sich Gedanken über den Tod zu machen. Wir sind normalerweise beschäftigt mit unserem Leben, mit unserem Diesseits, mit unserer Arbeit, mit unserer Familie, mit unserer Schule, mit dem Studium und so weiter und denken kaum an den Tod oder überhaupt nicht an den Tod. Aber wenn eine nahe Person stirbt, dann macht man sich diese Gedanken. Und viele Menschen fürchten sich vor dem Tod und haben Angst vor dem Tod. Und das liegt daran, wie die Gelehrten sagen, dass die Menschen Angst vor dem haben, was sie nicht verstehen oder was sie nicht begreifen. Der Tod hat für alle etwas Unheimliches, etwas Fremdes, etwas, was für eine andere Dimension bestimmt ist. Aus diesem Grund versuchen viele Menschen, dieses Thema vor sich herzuschieben und nicht an den Tod zu denken. Obwohl jeder weiß und die gesamte Menschheit sich darüber einig ist, dass der Tod jeden Menschen heimsuchen wird. Und wie der Koran sagt, kullu nafsin dha'iqatul maut, jede Seele wird den Tod kosten. Aber der Mensch versucht nicht daran zu denken, versucht dieses Thema vorzuschieben, bis dann plötzlich eine nahe Person verstirbt und man wirklich mit diesem Thema wieder konfrontiert wird und sich dann darüber Gedanken macht. Aber viele mögen sich die Frage stellen, wie können wir denn diese Angst nehmen? Wie können wir diese Angst vor dem Tod nehmen? Ganz einfach, indem wir uns damit auseinandersetzen mit dem Thema, indem wir versuchen, den Tod zu verstehen, was denn da überhaupt passiert, wie die Welt danach aussieht, was uns erwartet und wie wir diese Welt nach diesem Diesseits vorbereiten können. Und ich denke, ein Beispiel dürfte hier ganz passend sein, vor allem diejenigen, die Prüfungen haben oder Prüfungen hatten oder schon mal in Prüfungssituationen waren. Bei mir zum Beispiel damals war es so, als ich studiert habe, ich hatte immer nur dann Angst vor einer Prüfung, wenn ich nicht ausreichend darauf vorbereitet war, wenn ich nicht genug dafür gelernt habe. Dann hatte ich wirklich Angst vor einer Prüfung, weil ich genau wusste, ich hätte mehr dafür tun können. Aber wenn ich für ein Fach wirklich sehr viel gelernt habe und mich sehr, sehr gut darauf vorbereitet habe und alle Übungen und alle Aufgaben gerechnet habe und alles tausendmal durchgegangen bin, dann habe ich mich persönlich auf die Klausur, auf die Prüfung gefreut, weil ich mir dann gesagt habe, ich habe alles ausgerechnet, ich habe alle Themen beherrscht, ich bin gespannt, was für Aufgaben kommen können, die ich noch nicht kenne oder die vielleicht eine neue Herausforderung für mich darstellen. Ich habe mich auf die Prüfung dann gefreut, weil ich mich gefragt habe, gibt es noch eine Aufgabe, die ich vielleicht noch nicht rechnen kann? Dementsprechend ist es hier genauso. Derjenige, der sich gut auf den Tod vorbereitet, der auf sein jenseitiges Leben vorbereitet, der vielleicht schon in seinem Diesseits sein jenseitiges Leben lebt, der wird auch keine Angst vor dem Tod haben. Genauso wie der Heilige Koran sagt, Bismillahirrahmanirrahim, in Surat al-Jum'ah, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءٌ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. O ihr, die ihr Juden seid, wenn ihr meint, ihr seid die Auserwählten Allahs unter Ausschluss der anderen Menschen, dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Weil das jüdische Volk behauptet von sich, es sei das auserwählte Volk Gottes, es sei das geliebte Volk Gottes. Und der Koran sagt, wenn ihr glaubt, dass ihr das auserwählte Volk Gottes seid, dann wünscht euch doch den Tod, dann seid ihr bei Gott in dem Sinne. Deshalb der wahre Gläubige, er fürchtet nicht den Tod, weil er genau weiß, was auf ihn zukommt. Ja, der Mensch fürchtet das, was er nicht kennt, was er nicht versteht. Aber der Islam, der heilige Gesandte Gottes, die reinen Ahlul Bayt, salatullahi wassalamu alaihim, haben uns ein klares Bild davon gezeichnet, was der Tod ist, was die verschiedenen Stufen sind und was uns nach dem Tod erwartet und was das jenseitige Leben alles beinhaltet. Und deshalb möchten wir inshallah in dieser Vortragsreihe genau dieses Thema behandeln und ausführlich die erste Stufe des Todes bis zur Wiederauferstehung dieses Thema dann so ausführlich wie möglich inshallah klären. Aber bevor wir einsteigen, mag jemand jetzt hier die Frage stellen, haben wir denn wirklich über alle Aspekte des Lebens gesprochen, dass wir jetzt über den Tod sprechen können? Haben wir jetzt wirklich sämtliche Themen, die das Leben betreffen, schon abgearbeitet, dass wir jetzt über den Tod sprechen können? Die Antwort hierauf erfolgt in zwei Punkte. Zum einen, das Sprechen über den Tod ist das Sprechen über das wahre Leben. Das Sprechen über das Jenseits ist das Sprechen über das wahre Leben. Denn das Leben hat verschiedene Stufen und verschiedene Marahel, wie man im Arabischen sagt. Das heißt, die Pflanzen leben, ohne Zweifel. Die Pflanzen leben, aber die Stufe ihres Lebens ist unter der Stufe des Lebens von einem Tier beispielsweise. Und die Stufe des Lebens eines Tieres ist unter der Stufe des Lebens eines Menschen und so weiter. Und allgemein kann man sagen, dass das diesseitige Leben in seiner Gesamtheit eine niedrige Stufe des Lebens darstellt. Es stellt in der Gesamtheit, diese gesamte Welt, die Dunya, stellt eine niedrige Stufe des Lebens dar. Der Heilige Koran sagt auch aus diesem Grund, Bismillahirrahmanirrahim, يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. In Sura 89, Vers 24 heißt es, er wird sagen, das heißt der Mensch, wenn er stirbt, wird sagen, oh, hätte ich doch im Voraus für mein Leben Sorge getragen. Das heißt, der Koran bezeichnet das jenseitige Leben als das Leben. Das heißt, der Mensch wird dann sagen, hätte ich doch für mein Leben etwas vorbereitet. Welches Leben? Diesseitige Leben? Die niedrige Form Leben? Die höhere Form des Lebens? Nein. Der Koran sagt, für mein Leben, für das richtige Leben. Es ist, als würde das Leben erst jetzt beginnen im Jenseits. Und dieses Diesseits ist eine Vorstufe. Ja, an anderer Stelle wird natürlich auch Hayat al-Dunya, das diesseitige Leben, bezeichnet. وَمَا حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Die jenseitige Wohnstätte ist das wahre Leben. Aber der Koran, es ist, als würde der Koran sagen, das jenseitige Leben ist das eigentliche Leben, das, worauf sich der Mensch denn vorbereiten sollte. Und in einem anderen Vers heißt es, Bismillahirrahmanirrahim, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. in Sura 50, Vers 22 heißt es: Wahrlich, du warst dessen ahnungslos gewesen. Nun haben wir dir deine Hülle von dir genommen, dein Schleier von dir genommen, sodass dein Blick heute scharf ist. Die Gelehrten treffen hier ein wunderschönes Beispiel. Sie sagen, es ist, als wenn der Mensch blind wäre und dann plötzlich seine Augen aufmacht. Ihr kennt vielleicht einige Menschen, die blind auf die Welt gekommen sind, die von Geburt an blind sind. Und manchmal kann es vorkommen, dass durch gewisse Operationen, gewisse Methoden, dass derjenige dann sehen kann. Und diese Leute berichten dann, sie sagen, ich kannte bisher nur schwarze Umrisse, ich kannte nur schwarz und grau, ich habe nur grob Umrisse gesehen. Einem Blinden, der von Geburt an blind ist, egal wie sehr du ihm das diesseits beschreibst, egal wie sehr du ihm Farben beschreibst, Formen, wie die Leute aussehen, er wird sich das nicht vorstellen können. Wieso? Weil er sowas noch nie gesehen hat. Er wird sich das nicht vorstellen können. Aber sobald er von Geburt an blind war und irgendwann seine Augen öffnet, sieht er plötzlich die Farben, er sieht Gestalten, er sieht den Himmel, er sieht die Bäume, er sieht seine Mutter, er sieht, alles hat eine Form, alles hat ein bestimmtes Material, alles sieht anders aus, alles hat eine andere Form, andere Farben und so weiter. Die Gelehrten sagen, derjenige, der stirbt, es ist, als hätte er in diesem Augenblick seine Augen aufgemacht. Genauso wie der Koran sagt, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ. Der Koran sagt, wie wir gesagt haben, du warst dessen ahnungslos gewesen. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Es ist, als würden wir mit einem Schleier leben und die Sachen nicht richtig sehen. Es ist, als würden wir jetzt alles schwarz und grau und mit einem Umriss sehen. Und dann wurde der Schleier entfernt. Es ist, als hätten wir dann eine Operation bekommen und könnten plötzlich sehen. Und dann sehen wir die Realität Gottes. Dann sehen wir, was wirklich hinter den Taten steckt. Dann sehen wir die Abscheulichkeit der Sünde und fragen uns, wie konnten wir diese Sünde begehen? Sie ist doch so widerwärtig, so eklig. Wie konnten wir das überhaupt machen? Und genauso sehen wir dann die schönen Taten und die Wahrheit dieser schönen Taten und sagen, hätte ich doch mehr von diesen Taten gemacht. Und natürlich, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das, was dann in Wirklichkeit sein wird, ist viel stärker, als wenn der Blinde seine Augen nur aufmacht und dann sieht. Das, was wir dann durchleben, wenn der Tod über uns kommt und wir in das jenseitige Leben eintreten, ist eine viel stärkere Form, als wie wenn jemand blind geboren wurde und seine Augen aufmacht. Aber das nur als Beispiel, damit man versteht, in welche Richtung das geht. Oder genauso jemand, der taub geboren wurde. Du kannst ihm so viel beschreiben, was Töne sind, was eine Stimme ist, was ein Klang ist, wie Melodien sich anhören und so weiter. Du kannst es durch Gebärdensprache so gut es geht beschreiben. Er wird es nicht verstehen, bis er es selber hört, bis er dann eine Operation macht oder ein bestimmtes Gerät bekommt, sodass er dann wieder hören kann. Und deswegen sagte Imam Ali a.s. in seiner wunderschönen Überlieferung, die viele kennen, Al-Nasu niyamu idha matu intabahu. Die Menschen schlafen, sobald sie sterben, wachen sie auf. Wenn du neben beispielsweise, du stehst da und du beobachtest jemanden, der schläft. Stell dir vor, du bist im Zimmer und dein Bruder schläft oder deine Schwester schläft. Was ist der Unterschied zwischen dir und dieser Person, die da schläft? Die Person, die schläft, die spricht nicht, die hört nicht, die bewegt sich nicht, sie isst nicht, sie lacht nicht. Sie liegt einfach nur da, die Augen sind zu und sie schläft. Sie atmet nur. Das war's. Und wenn diese Person dann aufwacht und sie hat 8 Stunden geschlafen als Beispiel, fragst du die Person, wie lange hast du geschlafen? Ich weiß nicht, ich bin noch vor ein paar Minuten, länger dürfte es doch nicht sein. Nein, du hast 8 Stunden geschlafen. War es 8 Stunden? Das kam mir vor wie eine Sekunde. Imam Amir al-Mu'minin salatullahu salamu alayhi beschreibt denjenigen, der lebt und stirbt, wie jemand, der schläft und aufwacht. Weil was ist deine Beziehung zu dem, der schläft? Wenn du wach bist, du hörst, du riechst, du schmeckst, du kannst essen, du kannst gehen, du kannst laufen, du nimmst die Dinge wahr. Der, der schläft, nimmt nichts wahr. Die gleiche Beziehung oder sogar noch eine viel stärkere Beziehung, die du gegenüber einem Schlafenden hast, haben die Toten gegenüber den Lebenden. Das heißt, diejenigen, die verstorben sind, blicken zu uns, zu den Lebenden so, als würde ein Wacher auf einen Schlafenden gerade blicken. Sie sehen jetzt, sie sind aufgewacht in der göttlichen Realität. An-nasu niyamu idha matu intabahu. Wenn sie sterben, dann wachen sie auf. Es ist, als hätten wir in dieser Welt, in dieser Dunya geschlafen. Wenn wir aufwachen, ist es, als wäre diese Dunya eine Minute gewesen, eine halbe Minute, ein paar Sekunden. Und wir wachen plötzlich auf und sagen, das ist die Realität. Jetzt erinnere ich mich an den Eid, den ich Allah subhanahu wa ta'ala gegeben habe. Und darüber werden wir auch sprechen, bevor wir zu dieser Welt gekommen sind, dass jeder Mensch einen Eid an Gott geleistet hat. Plötzlich erinnern wir uns daran, plötzlich sehen wir dann, okay, wie konnte ich nur in dieser Dunya dies und das machen? Jetzt, wo ich sehe, ich wünschte, ich könnte zurückgehen. Ich wünschte, ich könnte zur Dunya. Jeder oder viele Menschen oder so ziemlich fast jeder Mensch wird dann sagen, ja laytani, rabbi rji'uni, la'alli a'malu salihan, oh Allah, lass mich zurückkehren, auf dass ich etwas Gutes tun möge. Nein, dann ist es zu spät. Deshalb obliegt es uns jetzt in dieser Welt zu erkennen, was danach folgt. Das zum einen Punkt. Das heißt, wenn wir über den Tod sprechen, wenn wir über das Jenseits sprechen, dann sprechen wir in Wirklichkeit über das wahre Leben, über das richtige Leben. Der zweite Punkt, wenn wir über den Tod sprechen, abgesehen davon, dass es das wahre Leben ist, dann sprechen wir oder dann hat es Einfluss auf unser jetziges Leben. Wenn wir den Tod immer vor Augen haben, wenn wir das Jenseits immer vor Augen haben, dann hat es einen großen und starken Einfluss auf unser jetziges Leben. Wie wir in unserem vorletzten Vortrag gesagt haben über die Heilmittel des Korans, dass wir gesagt haben, die Awliyaullah blicken auf einen erweiterten Horizont. Und wenn dein Blick immer Richtung Jenseits gewandt ist und Richtung Tod gewandt ist, dann ist alles, was darunter ist, nichtig für dich. Dann hat alles, was unter dem Jenseits ist, hat es keinerlei Bedeutung für dich. Deshalb diese bekannte Aussage auch von Imam Amir al-Mu'minin, salawatullahi wassalamu alayhi, wo er sagte, und wenn mir die ganze Welt gegeben würde und alles, was darin ist, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala sündig bin hinsichtlich eines Weizenkorns, den eine Ameise trägt, so würde ich es nicht tun. Ein Weizenkorn, den eine Ameise trägt, würde ich es nicht tun. Wieso? Weil Alis Blick, salawatullahi wassalamu alayhi, weil Imam Amir al-Mu'minin auf das Jenseits blickt. Er hat nur einen Blick, er hat nur ein Ziel vor Augen, das ist das Jenseits. Deshalb ist alles, was darunter ist, für ihn nichtig und wertlos, wie wir auch in diesem Vortrag deutlich gemacht haben. Und deswegen, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht mal sündig ist hinsichtlich eines Weizenkorns, kann er seine Frau schlagen, kann er beispielsweise seinen Kindern Unrecht tun, kann er betrügen, kann er stehlen, ausgeschlossen. Deshalb, wenn wir über den Tod sprechen, wenn wir über das Jenseits sprechen, dann sprechen wir über diesen erweiterten Horizont, der uns dazu bringt, dass wir alles, was darunter ist, als nichtig und wertlos erachten. Und nach dieser kleinen Einleitung, und ich wollte die Einleitung auch extra nicht lange halten, weil ich denke, das Thema ist für jeden spannend, da brauchen wir es nicht erst schmackhaft zu machen. Ich denke, das Thema interessiert jeden Menschen, der Tod, was davor ist, was danach ist, sodass wir gleich inshallah in das Thema einsteigen und über die erste Stufe sprechen, den jemand durchlebt, wenn er, bevor der Tod zu ihm kommt. Die allererste Stufe, die der Mensch durchlebt, bevor er stirbt, ist die Stufe, die als Al-Ihtidar bezeichnet wird. Das Wort Ihtidar stammt vom Wort Hudur. Hudur bedeutet, die Arabisch können, bedeutet Anwesenheit. Und womöglich wurde diese Stufe Al-Ihtidar genannt, weil verschiedene, diverse Aspekte der Verborgenheit bei dem Toten in diesem Augenblick vorhanden sind. Und wir alle werden diese Stufe durchleben. Wir alle werden den Tod durchleben. Niemand soll denken, der Tod ist Haq, aber für meinen Nachbarn. Der Tod ist Wahrheit, es gibt den Tod, aber für den und für den. Nein, wir alle werden diese Stufe durchleben. Diese Stufe des Ihtidars ist extrem wichtig. Es gibt einen Bericht über Isa ibn Maryam, ala nabina wa alihi wa alayhi salam, al-Masih, Isa ibn Maryam, dass er sagte, die Bauherren sagen euch, dass ein Gebäude auf seinem Fundament steht oder dass das Wichtigste am Gebäude sein Fundament ist. Ich aber sage euch, dass es das Ende des Gebäudes ist. Der Mensch durchlebt in diesem Zustand des Ihtidar die letzte Schlacht in seinem Leben. Das bedeutet, diese Vorstufe des Todes ist die letzte Schlacht, die der Mensch im diesseitigen Leben austragen muss. Und sie hat quasi oder sie steht sinnbildlich für sein gesamtes Leben. Weil diese Schlacht entscheidet dein jenseitiges Leben und was daraufhin folgen wird. Entweder du gewinnst einen Gewinn, über den es keinen größeren Gewinn gibt, oder du erleidest einen Verlust, über den es keinen größeren Verlust gibt. Weil dieser Standpunkt, den der Mensch in diesem Zustand Al-Ihtidar haben wird, dieser Standpunkt kommt nicht aus irgendwo, sondern dieser Standpunkt ist das Resultat deines Lebens. Es ist, als wolle man ein Fazit für dein Leben ziehen. Und das ist dann in diesem Zustand. Der Heilige Koran sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Und sprich, mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir vor den Einflüsterungen der Satane. Hamazat, als Hamazat bezeichnet man das starke Drücken, das starke Schubsen in eine bestimmte Richtung. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ, heißt es, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor diesem Schubsen, vor diesem Drücken, vor diesem Stoßen in eine Sünde. Man kennt die Leute beispielsweise, die hinsichtlich einer Sünde rennen, die zur Sünde nur so rennen. Es ist, als wolle Iblis den Menschen dahin stoßen. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Und ich suche Zuflucht bei dir, o mein Herr, dass sie anwesend sind. Was passiert in diesen letzten Augenblicken im Leben eines Menschen? Iblis, la'anallah, ist jeden Tag beim Menschen anwesend. Beim Morgengebet ist Iblis, la'anallah, da. Du wachst auf, Iblis sagt, schlaf weiter, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, steh auf. Wem gehorchst du? Wessen Wille wird durchgesetzt? Beispielsweise, wenn du im Sommer unterwegs bist und eine leicht bekleidete Frau siehst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, schau weg. Iblis sagt dir, schau hin. Wem gehorchst du? Wem sagst du ja und wem sagst du nein? Der Mensch hat immer Entscheidungen zu treffen. Er durchlebt jeden Tag Schlachten. Jeden Tag hat er die Anordnung Gottes. Die Engel sagen, mach nicht, tu dies nicht. Iblis sagt, tu dies. Du schreibst gerade eine WhatsApp und hast einen Screenshot von einem privaten Gespräch zwischen dir und einem Bruder oder wer auch immer gescreenshottet und bist gerade dabei, es jemand anderen zu schicken, ohne die Erlaubnis dieser Person. Iblis sagt dir, schick es. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, nein, schick es nicht. Du bist gerade dabei, eine WhatsApp zu schreiben über eine Person und lässt das über diese Person. Iblis sagt, schreib und schick es ab. Allah sagt, nein, schick es nicht. Du fährst Auto und im Radio läuft Musik und du bist gerade dabei, es lauter zu drehen, damit du diese Musik hörst, die verbotene Art der Musik. Iblis sagt, hör hin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, schalte weg. Wem sagst du ja und wem sagst du nein? Jeden Tag durchleben wir diese Schlachten. Und übrigens, das Problem der Musik ist tatsächlich immer noch ein gängiges Problem bei vielen Jugendlichen, auch bei religiösen Jugendlichen, auch bei religiösen Geschwistern. Und leider sieht man es immer wieder auf Instagram oder Facebook, dass die Leute Auto fahren, ihr Handy halten während der Fahrt und Musik laut anhaben. Und ich verstehe immer noch nicht, was damit gezeigt werden will. Zum einen, fahren und mit Handy auch noch ist extrem gefährlich. Unfallursache Nummer eins, dass du während dem Fahren dein Handy benutzt und dann auch noch Musik laut aufdrehen und dann einfach die Strecke zeigen. Was hat es damit auf sich? Verstehe ich immer noch nicht, was der Sinn dahinter ist. Aber wir durchleben diese Schlachten jeden Tag. Und dieser Zustand des Ihtidar ist oder steht sinnbildlich dafür und ist ein Fazit dessen, wie du dein gesamtes Leben verbracht hast. Und deswegen sagen auch viele, diese letzte Schlacht ist die allentscheidende Schlacht in deinem Leben. Daher müssen wir versuchen, Iblis, la'anallah, bereits in diesem Leben unsere Seele daran gewöhnen, Nein zu sagen. Wenn wir kurz davor sind, eine Sünde zu begehen und wir darüber nachdenken und aktiv zu sagen, Nein. Wir müssen jetzt mit diesem Nein anfangen. Viele denken jetzt vielleicht, okay, ich lebe jetzt mein Leben, ich mache alles weiter so, wie es ist. Und wenn ich dann irgendwann sterbe und dieser Zustand des Ihtidar da ist und Iblis dann anwesend ist, weil Iblis möchte in diesem letzten Augenblick mit aller Kraft versuchen, dich als Nichtgläubigen sterben zu lassen. Er möchte den Glauben in der letzten Sekunde von dir entreißen und dich als Kafir sterben zu lassen. Und wir werden auch gleich inshallah einige Beispiele anführen. Das ist das Ziel von Iblis, la'anallah, der überall anwesend ist. Und das ist seine letzte Anwesenheit, kurz bevor du stirbst. Dort versucht er nochmal mit aller Kraft, mit allen Mitteln, dich aus dem, oder den Glauben von dir zu entreißen, damit du als Ungläubiger stirbst. Und deswegen wird er alles versuchen, um dir den Glauben zu entreißen. Deshalb, derjenige, der sein gesamtes Leben damit verbracht hat, Ja zu Iblis zu sagen, der wird auch in diesem Zustand Ja zu Iblis sagen. Der wird nicht sein gesamtes Leben Ja zu Iblis sagen und in diesem Zustand wird er sagen, nein Iblis, ich enthalte mich. Wenn er sein gesamtes Leben Ja zu Iblis gesagt hat, wird er auch dort Ja zu Iblis sagen. Wenn er aber sein gesamtes Leben Nein zu Iblis gesagt hat, dann wird er auch in diesem Zustand Nein zu Iblis sagen. Weil Iblis, la'anallah, wird deine Schwäche und deine Sehnsüchte ausnutzen, um dich vom Glauben zu entreißen. Iblis, la'anallah, versucht deine Beziehung zum Diesseits auszunutzen, um dir den Glauben zu entreißen. Beispielsweise, du bist gerade dabei am Sterben, du willst aber leben, weil du noch bestimmte Sachen machen willst. Iblis, la'anallah, kommt und sagt, wende dich ab von Gott, verleugne Gott, verleugne dies und ich werde dafür sorgen, dass du weiterleben kannst. Und der Mensch, so sehr er sich sehnt, weiterzuleben, wird dann Gott verleugnen, wird dann sich von Gott entsagen und dem Propheten entsagen und dann wird Iblis gehen und der Mensch wird sterben. Oder andere Beispiele. Es wird über einen Mann berichtet, dass er in diesem Zustand des Ihtirar war und die Familie um ihn herum kam zu diesem Mann und er war im Zustand kurz vor dem Sterben. Es ging ihm sehr schlecht. Sie sagten zu ihm, sag la ilaha illallah. Er sagte nichts. Und diese Geschichte erzählt ein großer Gelehrter. Die Menschen sagten, sag la ilaha illallah. Er konnte nichts sagen. Sag ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Er konnte nichts sagen. Sag ashadu anna Aliin waliullah. Er konnte nichts sagen. Er war ruhig. Er konnte es einfach nicht über die Lippen bringen. Später, Allahs Wille hat entschieden, dass er wieder gesund wird, dass er quasi von dieser Krankheit geheilt wurde, dass er diesen Zustand lebend verlassen hat. Und er hat einige Tage später, und er war noch im Bett, er konnte sich noch nicht bewegen, er hat einige Tage später die Familie zu sich gerufen und hat gesagt, diese Kiste, die dort drüben steht, bringt sie mir bitte. Sie haben gesagt, okay, sie haben ihm die Kiste gebracht. Er hat die Kiste aufgemacht, er hat Papiere daraus entnommen und diese Papiere alle zerrissen. Und die Leute waren verwundert. Was machst du da? Wieso zerreißt du diese Papiere? Und er sagte, im Zustand des Ihtirar sah ich, wie ein alter Mann bei dieser Kiste stand und mir gesagt hat, als ihr mir gesagt habt, sag la ilaha illallah, er stand da und sagte, sag es nicht, sag es nicht. Wenn du es sagst, nehme ich diese Blätter und zerreiße sie. Und das waren Blätter, wo drauf stand, wie viel die Leute ihm an Geld schulden. Das waren quasi Schuldnerblätter und da stand immer, wie viel die Menschen ihm Geld schulden. Und er hatte sein Herz so sehr an diese Blätter und an diese Papiere geheftet, dass Iblis, la'anullah, seinen Schwachpunkt ausgenutzt hat dafür. Und eine weitere bekannte Geschichte von Hammam Manjab, diese Geschichte überliefert Sheikh Abbas al-Qummi, al-Muhadith al-Qummi, rahmatullahi ta'ala alayh, in seinem Werk Manazil al-Akhira, erwähnt er diese Geschichte Hammam Manjab. Er berichtet dort, er sagt, ein junger Mann trat einmal aus seinem Haus raus und es kam eine junge Frau an ihm vorbei. Und diese junge Frau fragte ihn nach dem Weg. Sie fragte, wo ist Hammam Manjab? Hammam, also ein Bad, ein bestimmtes Bad. Hammam Manjab, wo ist das? Wo finde ich das? Und Iblis, la'anallah, kam in den Sinn dieses Mannes und hat von ihm Besitz ergriffen, sage ich, also eingeflüstert, sodass er dann gesagt hat, das, was du suchst, ist hier drin. Und er hat auf sein Haus gezeigt. Die Frau war naiv, sie hatte jetzt nicht erwartet, dass er lügt. Sie ist dann reingegangen, er ist hinter ihr reingegangen, hat die Tür zugemacht und abgeschlossen. Und sie hat dann Panik bekommen. Sie hat dann wirklich Angst bekommen, weil er dann gesagt hat, ich möchte dies und das von dir jetzt haben. Sie war aber eine reine Frau, sie war eine gläubige Frau, sie war eine Frau, die auf sich aufgepasst hat. Sie hat angefangen, Dua zu machen, oh Allah, verschone mich, oh Allah, unterstütze mich in dieser Situation. Ich habe mich bis jetzt reingehalten. Dieser Mann möchte etwas mit mir machen. Oh Allah, beschütze mich. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr ein Ilham gegeben. Also er hat ihr etwas eingegeben, was sie sagen soll. Und das kann bei jedem Menschen vorkommen. Viele haben sicherlich auch diese Situation mal erlebt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Biene quasi offenbaren kann, dann kann auch jedem Menschen etwas offenbaren. Offenbaren in dem Sinne, dass er ihm Ilham gegeben hat. Also, dass er etwas tun soll, dass er etwas sagen soll und so weiter. Viele Geschwister haben sicherlich diese Erfahrung mal gemacht. Sie sagte dann zu ihm, okay, das, was du willst, kann passieren, aber lass uns doch wenigstens, bring erstmal was zu essen, was zu trinken, lass quasi eine Stimmung aufkommen und dann kannst du machen, was du möchtest. Aber bring mir erstmal was zu essen, was zu trinken. Er sagte, okay, wenn das so ist, ist schnell in die Küche gerannt. Die Frau in diesem Augenblick hat das Fenster aufgemacht, ist aus dem Fenster gewichen. Er kam dann daraufhin zurück und war dann traurig über die Situation. Er war dann verärgert, wie konnte sie ihn austricksen und diese Begebenheit, diese Sünde und was er vorhatte, hat ihn verfolgt bis zu seinem Lebensende, sodass er dann später als alter Mann, als er im Totenbett lag und die Familie da war, sag la ilaha illallah, er konnte nicht, sag Muhammad Rasulullah, sag ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna Aliyan waliullah, er konnte nicht sagen. Stattdessen hat er ein Gedicht aufgesagt. Wo ist die Frau, die mich damals fragte, wo ist der Weg zu Hammam Manjab und so weiter? Und ist mit dem Gedanken an diese Sünde, was er hätte alles machen können mit ihr, ist dann damit verstorben. Diese Geschichte wird, wie gesagt, im Werk Manazil al-Akhir von Sheikh Abbas al-Qummi erwähnt, eine sehr bekannte, Geschichte, die gerne an dieser Stelle erwähnt wird. Das waren so einige Negativbeispiele, aber wir haben natürlich auch positive Beispiele, nämlich Al-Mujaddid al-Kabir, rahmatullahi ta'ala alayh. Er war jemand, der sein gesamtes Leben mit dem Koran verbracht hat. Über ihn wird berichtet, dass er sehr viele Koran-Suren, Koran-Verse auswendig kann, sehr viele Duas auswendig konnte. Er hat sein gesamtes Leben mit dem Koran verbracht. Und daher, die letzten Augenblicke, kurz bevor er verstarb, berichtet man über seinen Zustand, dass er dabei war, den Koran zu rezitieren. Und er war gerade dabei, die letzten Verse aus Surat al-Hashr zu rezitieren. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Und als er Salam gesagt hat, wurde seine Seele entnommen. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala begegnet und auf seiner Zunge und aus seinem Mund kommen die Worte Gottes, wird der Todesengel ihn dann hart oder wird der Todesengel hart mit ihm umgehen? Aber diese Situation kommt nicht einfach daher. Diese Situation kommt, weil er sein gesamtes Leben mit dem Koran verbracht hat. Und deswegen als Fazit seines gesamten Lebens beendet er sein Leben auch mit der Rezitation des Heiligen Korans. Auch über den Zustand eines anderen gläubigen Mannes, der sein Leben lang zu Imam Hussein a.s. eingeladen hat. Er hat sein Leben lang, er war Radud, hat Majalis gelesen, hat die Leute zu Imam Hussein a.s. eingeladen, sodass die letzten Augenblicke, kurz bevor er starb, sagte, bringt mir jemand, der mir ein Majlis rezitieren kann. Ich sagte, wieso, weshalb? Er sagte, ich möchte Allah subhanahu wa ta'ala begegnen und auf meinen Wangen sind die Tränen über Imam Abi Abdullah al-Hussein salatullahi wa salam alayhi. Ein anderes Beispiel, ein großer Marja al-Taqlid aus Qom, al-Sayyid al-Hujja, rahmatullahi ta'ala alayh. Und Sheikh Murtada al-Ha'iri berichtet diese Begebenheit. Sheikh Murtada al-Ha'iri war der Schwager von Sayyid al-Hujja, diesem großen Marja in Qom damals. Er berichtet selber, und Sheikh Murtada al-Ha'iri ist einer, der bekannt ist für seine Glaubwürdigkeit, für seine Gottesfurcht, für seine Genauigkeit, für seine Wissenschaftlichkeit. Also er ist keiner, der in bestimmten Sachen übertreibt, sondern die Sachen so darstellt, wie sie passiert sind. Er sagte selber, in den letzten Tagen von Sayyid al-Hujja, von seinem Schwager, bevor er verstarb, hat er gewisse Sachen aufgehört zu machen, also an seinem Hausarbeiten sollte eine Restaurierung stattfinden, hat dieser gestorben, er hat keine Huquq Shar'iyya mehr eingenommen und er sagte zu ihm, was ist los? Er meinte, ich spüre, dass mein Tod nah ist. Und er sagte, nein, inshallah ist nichts, diese Kurzatmigkeit, die du hast, die kommt immer wieder, inshallah geht es und inshallah wird es dir wieder gut gehen. Und an einem Mittwoch war Sheikh Murtada al-Ha'iri bei ihm und Sayyid al-Hujja sagte zu ihm, mein Tod wird an einem Mittag sein. Er hat nicht gesagt an diesem Mittag, er sagte, mein Tod wird an einem Mittag sein. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sheikh Murtada al-Ha'iri sagt, ich war Samstag vormittags bei ihm und sein Zustand war instabil. Und wir haben etwas von Turbat Imam al-Hussein a.s. genommen und es in Wasser aufgelöst und es ihm angeboten. Es schien so, als wolle er erstmal nichts essen, nichts trinken. Er fragte, was ist das? Und er sagte zu ihm, dies ist Turbat al-Hussein in Wasser aufgelöst. Er hat sich gefreut, dass er das bekommen hat. Er hat es genommen, er hat es getrunken und sagte, dies ist mein letzter Rizq von dieser Welt. Dann hat er angefangen, Dua al-Adile zu rezitieren, dieses bekannte Bittgebet, was wir immer wieder rezitieren sollen, wo wir unsere Glaubensüberzeugungen nochmal bestärken und nochmal intensivieren, dass es keine oberflächliche Glaubensüberzeugung ist, wo man sagt, oh Allah, ich übergebe dir diese Glaubensüberzeugungen, lass sie zu mir zurückkehren, wenn ich darüber befragt werde. Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass der Glaube beim Drücken des Grabes von dir entweicht. Viele Menschen kommen mit einem oberflächlichen Glauben, den sie aber nicht bis zum Tage der Auferstehung aufrechterhalten können. Deswegen sagt der Heilige Koran immer, wenn ihr darauf achtet, man ja'a bil hasana, wer mit einer guten Tat ankommt, weil viele verbrennen ihre guten Taten auf dem Weg dahin. Viele haben gute Taten, haben viele gute Sachen gemacht, haben sich im Paradies etwas aufgebaut, aber dann machen sie eine Tat und verbrennen diese gesamten Taten, die sie gemacht haben. Deswegen sagt der Koran, man ja'a bil hasana, das heißt, diejenigen, die Taten, die du gemacht hast, die dürfen nicht verbrannt sein, die müssen bleiben. Die müssen bleiben in deiner diesseitigen Welt, die müssen bleiben in deinem Grab, die müssen bleiben bei den Befragungen von Munkar und Nakir, die müssen bleiben beim Drücken des Grabes, bis du am Tag der Auferstehung mit diesem Glaube und diesen Taten vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst. Deswegen, nahm diese Turba, hat es getrunken, er hat Dua al-Adile, er sagte, oh Allah, ich übergebe dir meine Glaubensüberzeugung, lass sie zu mir zurückkehren und dann ist er verstorben. Dann ist seine Seele aus dem Körper entwichen. Und Sheikh Murtada al-Ha'iri sagte, ich ging dann hinaus, damit die Frauen kommen und trauern und als ich dann rausging, hörte ich den Adhan für das Mittagsgebet von dem Zentrum. Jetzt natürlich die Frage, woher wusste er, dass sein Tod an einem Mittag sein wird? Woher wusste er, dass dies jetzt das Letzte sein wird, was er von dieser Welt haben wird? Darüber werden wir inshallah auch ausführlich sprechen. Wie der Gläubige, wie der Waliullah, spürt, wann sein Tod da ist oder wann sein Tod kommt. Es wird über viele Gelehrte berichtet. Einer, der einen Tag zuvor seine Söhne versammelt hat und gesagt hat, ich werde bald sterben. Du wäschst mich, du machst das mit dem Käfern, du sorgst dich um die und die Angelegenheit. Und dann ist er tatsächlich am nächsten Tag verstorben. Ohne jetzt von anderen zu berichten, mein Vater, rahmatullahi ta'ala alayh, am Tag seines Todes hat meine kleine Schwester selber berichtet. Sie sagte selber, an dem Tag, bevor er verstarb, also an demselben Morgen des Tages, hat er oft wiederholt, La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, öfters als gewohnt. Und sie fragte ihn, wieso, was ist los, wieso wiederholst du das so oft? Und er sagte, ich spüre, dass der Tod nahe ist. Und dann hat sie ihn so geschlagen, meinte, hör auf so zu reden, mach nicht so eine Späße, sag sowas nicht, inshallah geht's dir gut. Keine 6 Stunden später ist er nach der Ziyara in Karbala umgefallen, verstorben. Das heißt, der Wali Gottes, die Freunde Gottes, die Gläubigen haben bestimmte oder spüren es, wenn der Tod nah ist und bereiten sich dementsprechend dann darauf vor. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns in diesem Zustand des Ihtirar inshallah ein gutes Ende gewährt, dass er uns hier darin bestärkt, Iblis la'anallah Nein zu sagen. Und das ist wirklich eine Sache, die ich nochmal betonen möchte. Lernt oder gewöhnt euer selbst von heute an, Iblis la'anallah Nein zu sagen. Wenn ihr kurz davor steht, vor einer Tat, fragt euch, ist diese Tat, befiehlt diese Tat Gott oder befiehlt diese Tat Iblis? Wenn Gott es befiehlt, dann mache ich es. Wenn Iblis es befiehlt, dann sage ich Nein. Und sagt ruhig dieses Nein auch laut, symbolisch dafür, dass ihr zu Iblis Nein sagt. Gewöhnt euch an diese Neins zu Iblis, damit das letzte Nein zu Iblis jedem Menschen und uns allen inshallah leicht fallen wird. Damit wir nicht dieser Versuchung anheimfallen und wal'iyadu billah als Nichtgläubige versterben. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين